Bri, Hacker News täglich. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute mit exklusiven Einblicken. Ein Wissenschaftsartikel berichtet über den Tod eines Mädchens während eines chinesischen Gen-Editing-Versuchs.
Dann Little Tech, eine Koalition von über 580 Start-up-Gründern, hat die US-Regierung verklagt und DARPA und die Air Force haben gemeinsam einen KI-gesteuerten F-16-Kampfjet geflogen.
Außerdem, Astronomen haben möglicherweise den ersten Exomon entdeckt. Und in Großbritannien dürfen Haushalte bald steckerfertige Balkon-Solarpanels ohne Genehmigung installieren. Das und mehr heute bei BRI Hacker News täglich.
Ein exklusiver Wissenschaftsbericht deckt jetzt einen Fall auf, der nie an die Öffentlichkeit kommen sollte. Ein chinesischer Gen-Editing-Versuch am Menschen endete tödlich und wurde bislang nicht öffentlich gemacht.
Ein Ehepaar zahlte mehr als $800.000 für eine experimentelle Gentherapie für ihre Tochter. Das Mädchen starb.
Die Therapie war eine Geneditierung im Gehirn, etwas, das zuvor noch nie am Menschen erprobt worden war. In der Hacker-News-Diskussion dazu wird hervorgehoben, dass die Forscher und Ärzte die Risiken offenbar systematisch heruntergespielt haben.
Ein Kommentator zieht eine Parallele zur TGN-1412-Medikamentenstudie. Damals erlitten die Patienten schwere Immunreaktionen und wären beinahe gestorben. Er schreibt, und ich zitiere den Tenor: Dem Bericht zufolge wurden alle Anzeichen ignoriert, die auf eine schwere Immunreaktion beim Menschen hindeuteten, und dennoch wurde fortgefahren.
Das macht diesen Fall besonders erschütternd. Es geht nicht nur um ein gescheitertes Experiment, sondern um die Frage, ob hier bewusst Warnsignale übergangen wurden.
Und das alles geschah außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der Fall wurde nie öffentlich gemacht, bis dieser Wissenschaftsartikel ihn jetzt exklusiv ans Licht bringt. Eine Koalition, die sich Little Tech nennt, hat die US-Regierung in einem offenen Brief eindringlich gewarnt. Und zwar vor einem Verbot des Zugangs zu chinesischen offengewichteten KI-Modellen. Politico berichtet darüber.
Little Tech vertritt nach eigenen Angaben mehr als 580 Startup-Gründer. Und deren Argument ist klar: Ein solches Verbot würde amerikanische KI-Startups erheblich schwächen.
Denn viele dieser Startups sind genau darauf angewiesen. Sie bauen auf offenen chinesischen Modellen auf, um eigene Innovationen zu entwickeln und um überhaupt mit den großen Tech-Konzernen konkurrieren zu können.
Die Gruppe warnt konkret, ein Abschalten dieses Zugangs würde unbeabsichtigt zu einer geschlosseneren und monopolistischeren KI-Industrie in den Vereinigten Staaten führen.
Der offene Brief richtet sich gegen Pläne, die unter der Trump-Regierung diskutiert wurden, nämlich die Nutzung chinesischer Open-Rate-KI einzuschränken.
Die Forderung der Gründer stattdessen, ein politischer Kurs, der amerikanische Entwickler befähigt, auf den besten verfügbaren globalen Modellen aufzubauen. Sie warnen davor, Entwickler durch einseitige Maßnahmen vom Wettbewerb abzuschneiden.
Der Brief wurde über eine eigene Kampagnenseite von Little Tech veröffentlicht. Das Ziel, die strategischen Nachteile einer solchen protektionistischen Politik sichtbar zu machen.
DARPA und die U.S. Air Force haben gemeinsam einen KI-gesteuerten F-16-Kampfjet geflogen. Das geht aus einer offiziellen Meldung hervor.
Das ist bemerkenswert. Ein KI-gesteuerter Kampfjet. Keine Simulation, sondern ein realer Flug. DARPA und die Air Force zeigen damit, wie weit die Autonomie in militärischen Systemen inzwischen fortgeschritten ist.
Die offizielle Meldung selbst hält sich mit Details zurück, aber die Tatsache steht, ein F-16 wurde von einer KI geflogen. Das ist ein Meilenstein.
Es wirft natürlich auch Fragen auf. Wie weit will man gehen mit autonomen Waffensystemen? Die Meldung selbst geht darauf nicht ein, sie dokumentiert zunächst nur, dass der Flug stattgefunden hat.
Trotzdem, DARPA und die Air Force setzen da ein klares Signal. KI-gesteuerte Kampfjets sind keine ferne Zukunft mehr, sie sind bereits Realität.
Zum Abschluss eine Debatte, die in der Entwickler-Community hohe Wellen schlägt. Warum Softwarefabriken scheitern?
Dex Horsey argumentiert in seinem Artikel, es ist keine Frage der Fähigkeiten. Das Scheitern von Softwarefabriken ist eine Frage von Disziplin und Aufwand.
Ein Kommentator mit dem Namen Dr. Love mit Unterstrich verweist auf das Unternehmen StrongDM. Die betreiben eine sogenannte Dark Factory, eine weitgehend automatisierte Softwareproduktion.
Er schreibt, dass er dazu keine definitiven Daten finden konnte, nur spärliche Updates im Weather Report zwischen Februar und Juni dieses Jahres. Er verlinkt auf diffusion.io.
Interessant ist seine Beobachtung. Das Experiment lief offenbar gut genug, dass daraus ein Beratungsunternehmen entstand.
Und dann bringt er den entscheidenden Punkt. Und ich denke, das ist die Kernaussage der ganzen Diskussion. Teams mit der größten KI-Produktivität sind diejenigen, die bereits vorher hohe Disziplin und saubere Datenhygiene pflegten.
Das bedeutet, KI verstärkt bestehende Stärken. Wer vorher schon diszipliniert gearbeitet hat, profitiert überproportional. Wer gehofft hat, die KI würde mangelnde Struktur ausgleichen, der wird enttäuscht.
Kein Werkzeugproblem also, sondern ein Disziplinproblem. Horsey und die Community sind sich da erstaunlich einig. Ein Hacker News-Nutzer mit dem Handle alias XNeo arbeitet seit einem halben Jahr an einem Projekt, das MTLS mit postquantensicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kombiniert, und zwar mit dem Ziel, das Ganze breit nutzbar zu machen.
Der Clou: menschenlesbare Identitäten. Also keine kryptischen Fingerprints, sondern Namen, die man sich merken kann.
Genau. Das System setzt auf eine dezentralisierte Vertrauenswurzel. Nutzer registrieren einen DNS-ähnlichen Namen. Die Registrierung gilt für ein Jahr mit einem dreimonatigen Fenster nach Ablauf zur erneuten Registrierung. Sonst wird der Name wieder freigegeben.
Und was ist mit Spekulanten? Die könnten doch massenhaft wertvolle Namen blockieren.
Hat der Entwickler mitgedacht. Das System ist so gestaltet, dass der Handel mit Namen unwirtschaftlich ist, genau um Spekulation und Nameblocking zu verhindern.
Interessanter Ansatz. Post-Quantum-Verschlüsselung mit lesbaren Identitäten und einer dezentralen Vertrauenswurzel. Das klingt nach einem Baustein, der das ganze Feld ein Stück zugänglicher machen könnte.
Ein Bericht von Futurism deckt auf, dass KI-Unternehmen versuchen, massive Schulden außerhalb ihrer Bilanzen zu verstecken.
Außerhalb der Bilanz. Das ist genau die Art von Finanzkonstruktion, die bei anderen Branchen schon für böse Überraschungen gesorgt hat.
In der Hacker-News-Diskussion weist ein Kommentator auf ein enormes Risiko hin. Falls LLMs so effizient werden, dass sie die Rechenzentren überflüssig machen, zahlen sich diese Wetten nicht aus.
Andererseits, ein anderer entgegnet, dass steigende Ressourceneffizienz historisch oft zu noch mehr Nutzung geführt hat. Kohle, Öl, Photovoltaik, effizienter heißt nicht weniger verbrauchen, sondern mehr Anwendungen finden.
Der Photovoltaik-Vergleich wird allerdings direkt angegriffen. PV ist primär Energieinfrastruktur, die ihren eigenen Brennstoff produziert. KI-Rechenzentren tun das nicht.
Und dann kommt noch ein weiteres Argument dazu. Effizienz spielt derzeit wegen der hohen Subventionierung eine geringere Rolle. Die Tokenpreise sind weit von den tatsächlichen Kosten entkoppelt.
Das signalisiert eine wachsende Debatte über die finanzielle Nachhaltigkeit des gesamten KI-Infrastrukturbooms. Die Fields-Medaille 2026 wurde laut einem Hacker-News-Kommentar versehentlich vorab bekannt gegeben. Nutzer Rahim Nadwani verweist auf einen früheren Thread dazu.
Eine Panne also, aber in der Diskussion taucht noch eine ganz andere Frage auf.
Nutzer Nummer 42 spekuliert, dass 2026 das letzte Mal sein könnte, dass die Medaille an rein menschliche Mathematiker geht.
Die Prognose. Bis 2030 könnte KI an vielen preisgekrönten Ergebnissen als Co-Autor beteiligt sein.
Das ist eine steile These. Aber wenn man sich anschaut, was KI-Systeme in den letzten Jahren an mathematischen Problemen geknackt haben, ganz abwegig ist sie nicht.
Wobei Co-Autor ja auch eine spannende Formulierung ist. Dahinter steht die Frage, wann zählt ein KI-Beitrag als echte Co-Autorenschaft und wann als Werkzeugnutzung?
Ein langjähriger Namecheap-Kunde berichtet von einem Vorfall, der ziemlich alarmierend ist. Er betreute seit 13 Jahren mehrere Domains, darunter eine.com-domain für einen alten College-Club, registriert auf seinen Namen, seine Adresse und Telefonnummer.
Was ist passiert?
Während eines Leitungswechsels versuchte die neue Clubleitung, das Passwort zurückzusetzen. Als das nicht klappte, rief sie beim Namecheap-Support an und überzeugte den Support davon, dass die Domain dem Club gehöre.
Und dann?
Namecheap änderte ohne weitere Verifikation das Passwort und die hinterlegte E-Mail-Adresse des Kontos. Einfach so, auf einen Anruf hin.
Der ursprüngliche Inhaber hatte zuvor noch ein Support-Ticket eröffnet und klargestellt, dass er die Passwortrücksetzung nicht veranlasst hatte. Was bekam er als Antwort?
Eine Standard-E-Mail mit allgemeinen Sicherheitstipps.
Ein Telefonanruf ohne Verifikation reicht also, um ein 13 Jahre altes Konto zu übernehmen. Das wirft schon grundsätzliche Fragen zur Sicherheitspraxis bei Domain-Registraren auf. Bei der europäischen Südsternwarte ESO gibt es eine ziemlich spannende Meldung. Astronominnen und Astronomen haben möglicherweise den ersten Exomond entdeckt, also einen Mond außerhalb unseres Sonnensystems.
Das wäre wirklich eine Premiere. Die ESO spricht von Hinweisen auf so einen Exomond, noch ist es also keine bestätigte Entdeckung. Aber die Anzeichen sind offenbar stark genug, dass die Organisation damit an die Öffentlichkeit geht.
Für alle, die die ESO nicht kennen, das ist die Europäische Südsternwarte. Eine zwischenstaatliche Organisation mit 16 Mitgliedstaaten. Dazu Chile als Gastland und einigen strategischen Partnern. Also eine richtig große, etablierte Forschungsinstitution.
Genau, und die betreiben einige der leistungsfähigsten Teleskope der Welt in der chilenischen Atacama-Wüste. Dass ausgerechnet die solche Hinweise melden, gibt der Sache schon Gewicht.
Wobei wir natürlich vorsichtig sein müssen. Exoplaneten selbst waren ja lange nur Theorie, bis sie dann tatsächlich nachgewiesen wurden. Exomond wären der logische nächste Schritt, aber eben nochmal eine ganze Ecke schwieriger zu entdecken.
Richtig, weil Monde eben viel kleiner sind und sich nur indirekt verraten. Die ESO hat sich zu Details noch nicht geäußert, aber allein die Nachricht, dass es jetzt konkrete Hinweise gibt, ist ein starkes Signal für die Astronomie-Community. Wir bleiben in der Luftfahrt, aber mit einem anderen Antriebskonzept. Pratt & Whitney Canada arbeitet an einem parallelen Hybridantrieb für Regional-Turboprops.
Parallelhybrid, das klingt erstmal nach dem, was man aus dem Auto kennt. Ein Verbrennungsmotor und ein Elektromotor arbeiten zusammen. Und genau so ist es hier auch gedacht.
Das Ziel ist eine um bis zu 30% verbesserte Treibstoffeffizienz bei einer typischen Mission von 250 Seemeilen. Wichtig, es geht um eine Verbesserung um 30%, nicht um einen absoluten Wirkungsgrad von 30%. Das wurde in den Kommentaren auf Hacker News extra klargestellt.
Gut, dass du das sagst, denn das wird schnell missverstanden. Der Clou bei diesem Parallel-Hybrid-Ansatz ist, der Verbrennungsmotor wird nur so groß ausgelegt, dass er im effizientesten Bereich laufen kann. Für Lastspitzen springt dann der elektrische Teil ein.
Und genau darin liegt die Effizienzsteigerung. Statt eines überdimensionierten Triebwerks, das in weiten Teilen des Fluges ineffizient arbeitet, hat man ein kleineres, das konstant im optimalen Bereich läuft.
Spannend ist der Einsatzbereich. Regionalturboprops auf relativ kurzen Strecken. 250 Seemeilen, das sind rund 460 Kilometer, also typische Zubringer- und Regionalverbindungen. Da könnte so ein Hybridantrieb wirtschaftlich und ökologisch einen echten Unterschied machen.
Wobei wir noch im Projektstadium sind. Pratt & Whitney Canada entwickelt das Ganze, aber wann und ob es in Serie geht, ist noch offen.
Ein ganz anderes Thema. Da hat jemand ein System namens Echo vorgestellt, das zeigt, wie sich Spitzenleistung bei KI-Modellen auch ohne ein einzelnes Riesenmodell erreichen lässt.
Echo ist ein experimentelles System. Der Trick, statt eines einzelnen Modells nutzt es einen Pool aus Open-Weight-Modellen wie GLM-5.2 und Kimika 2.7.
Und für jede Anfrage entscheidet Echo dann selbst, wie viel Rechenleistung ist nötig, welche Modelle aus dem Pool sollen teilnehmen. Und wie werden deren Ausgaben am besten kombiniert?
Der Anspruch ist ambitioniert, Ergebnisse auf Fabelniveau bei etwa einem Drittel der Kosten verglichen mit dem Einsatz eines einzelnen Spitzenmodells.
Das ist die wirtschaftlich interessante Frage. Kann ein clever orchestrierter Verbund günstiger Open-Weight-Modelle mit den teuren Top-Modellen mithalten? Echo deutet an, möglicherweise ja.
Wobei experimentell hier das Schlüsselwort ist, das ist kein fertiges Produkt, sondern eine Machbarkeitsstudie, aber eine, die zeigt, wohin die Reise gehen könnte.
Interessant ist auch der Open-Weight-Ansatz der verwendeten Modelle. GLM-5.2 und Kimika 2.7 sind keine geschlossenen Blackbox-Systeme. Das senkt nicht nur die Kosten, sondern gibt auch mehr Einblick und Kontrolle. Zum Schluss noch etwas Praktisches für den Balkon. In Großbritannien dürfen Haushalte ab Ende August steckerfertige Balkonsolarpanels ohne Genehmigung installieren.
Das ist ein ziemlich pragmatischer Schritt. Diese Plug-in-Panels hängt man einfach ans Geländer, steckt sie in die Steckdose und los geht's. Kein Elektriker, kein Papierkram.
Genau. Und das senkt die Hürde enorm. Wenn du zur Miete wohnst, nimmst du das Panel beim Auszug einfach wieder mit. In Großbritannien wird das jetzt also unbürokratisch möglich.
In den USA dagegen ist die Rechtslage ein Flickenteppich. Plug-in-Solar ist in einigen Bundesstaaten wie Utah legal, aber bei weitem nicht überall.
Allerdings tut sich auch dort etwas. In zahlreichen weiteren Parlamenten liegen Gesetzesvorhaben zur Legalisierung, darunter Virginia und Washington. Der Trend geht also auch in den USA in Richtung Erleichterung.
Spannend, dass so eine einfache Technik je nach Land völlig unterschiedlich reguliert wird. Großbritannien macht jetzt den Schritt zur weitgehenden Freigabe und Die USA ziehen vielleicht Stück für Stück nach. Dean Ball, der bei OpenAI arbeitet, hat sich auf Twitter mit Trump-nahen Regierungsvertretern angelegt, und zwar mit einer ziemlich scharfen Wortwahl.
Ja, das hat in der Branche einige überrascht. Manche wundern sich, warum er als OpenAI-Mitarbeiter so offensiv in diese politische Richtung geht.
Der zugrunde liegende Blogpost von Ball argumentiert aber in eine andere Richtung. Sein Punkt: Die Einwände gegen quelloffene KI seien allesamt schwach.
Sein Argument ist, dass dieselben Risiken, die man Open-Source-Modellen zuschreibt, auch bei geschlossenen Modellen bestehen. Also, die Gefahren verschwinden nicht, nur weil der Code nicht öffentlich ist.
Genau. Und Kommentator hat das noch zugespitzt. Er meint, die Büchse der Pandora sei ohnehin offen. Niemand könne die Entwicklung noch aufhalten.
Es sei denn, es entstünde eine breite gesellschaftliche Bewegung, die KI tabuisiert. Also wirklich ein fundamentaler kultureller Wandel. Sonst, so der Kommentator, sei der Zug abgefahren.
Wechseln wir zu einem praktischen Tool. Jonathan und Guy haben OneCLI vorgestellt, Open Source Credential Gateway.
OneCLI funktioniert im Prinzip wie ein Vault speziell für KI-Agenten. Es sitzt als Netzwerk-Gateway zwischen den Agenten und den Diensten, die sie ansteuern.
Der Abgleich läuft nach Host und Pfad. Das Gateway prüft, ob der anfragende Agent berechtigt ist, und ersetzt Platzhalter durch echte Zugangsdaten, und zwar so, dass die Secrets die Agenten gar nicht erst erreichen.
Das ist der entscheidende Punkt. Bei klassischen Vaults kriegt der Agent das Secret ausgehändigt und dann ist nicht mehr kontrollierbar, was er damit macht oder ob er manipuliert wurde.
Die Secrets werden rundverschlüsselt im Vault gespeichert. Alternativ kann OneCLI sie in Echtzeit aus bestehenden Tresoren beziehen, zum Beispiel Bitwarden oder 1Password.
Das Tool ist unter onecli.seich zu finden. Und es gibt auch eine Demo auf YouTube. Also ein Ansatz, der das Secret Management für KI-Agenten grundlegend anders denkt.
Das war unser Briefing für heute. Bevor wir Schluss machen, lass uns kurz die wichtigsten Themen zusammenfassen.
Gerne. Einem Bericht zufolge starb ein Mädchen während eines chinesischen Gen-Editing-Versuchs. Eine exklusive Recherche wirft ein Schlaglicht auf die Risiken dieser Experimente.
Die selbsternannte Koalition Little Tech, die nach eigenen Angaben über 580 Startup-Gründer vertritt, hat eine Petition an die US-Regierung gerichtet. Details dazu haben wir im Briefing.
Und ein historischer Flug. DARPA und die U.S. Air Force haben gemeinsam einen KI-gesteuerten F-16 Kampfjet geflogen. Das wurde offiziell bestätigt.
Spannend, auch Astronominnen und Astronomen haben möglicherweise den ersten Exomond entdeckt. Die ESO meldet starke Hinweise auf einen Mond außerhalb unseres Sonnensystems.
Und dann war da noch die Sache mit Namecheap. Ein langjähriger Kunde berichtet, dass sein Konto ohne sein Einverständnis an einen unverifizierten Dritten übergeben wurde. Ein beunruhigender Fall.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.